Hau einen raus. Zwei Golfspieler fragen nach. Offen, ehrlich, informativ. Ein Podcast über gesellschaftlich relevante Themen und ihre Auswirkungen auf den Freizeitmarkt. Powered by VCG.
Hallo Johannes.
Hallo Marco.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute wird es viel um Sport und Bewegung gehen und man könnte fast meinen, dass wir ein Sportpodcast sind. Sind wir aber nicht, denn wir bleiben uns treu und haben uns Leute eingeladen, die zu gesellschaftlichen Trends etwas sagen können.
Genau, heute wollen wir uns im Grunde mit drei Ebenen beschäftigen. Es geht um Sportpsychologie, einmal die individualpsychologische Ebene und da wollen wir nachfragen, welche Faktoren eigentlich eine Rolle spielen, damit sozusagen einzelne Menschen Sport treiben und dabei bleiben. Dann haben wir noch die Anbieterseite und wollen herausfinden, was ein Anbieter von Sportdienstleistungen eigentlich machen muss, um Menschen für den Sport zu begeistern. Und dann haben wir noch so gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die wir uns mal genauer anschauen wollen und gucken wollen, welche Bedingungen eigentlich förderlich oder hinderlich sind für das Treiben von Sport. Und dazu haben wir einen Fachmann eingeladen, den wir euch jetzt mal kurz vorstellen wollen.
Heute zu Gast
Ralf Brandt.
Ralf Brandt, geboren 1971 in Rottweil, ist Professor für Sportpsychologie an der Universität Potsdam. Nach einem Doppelstudium in Sportenglisch und Psychologie an der Universität Konstanz promovierte er 2001. Anschließend habilitierte er sich 2006 in Sportwissenschaften an der Universität Stuttgart. Seit 2008 lernt er an der Universität Potsdam und war von 2019 bis 2023 zusätzlich Affiliate-Professor an der Iowa State University in den USA.
Seine Forschung fokussiert auf das Zusammenspiel von affektivem Erleben im Sport und Bewegung und dessen Einfluss auf motivationale Verhaltensänderungen. Mit seinem Team am Zentrum für praktische Sportpsychologie Potsdam betreut er Spitzenathleten des Olympiastützpunkts und des Schule-Leistungssportsystems in Brandenburg.
Ralf Brandt ist auch als Privatmensch sportlich unterwegs. Er war 16 Jahre lang Schiedsrichter der ersten Basketball-Bundesliga und ist heute im Management des Schiedsrichterwesens der Basketball-Bundesliga aktiv. Sportlich begeistern ihn vor allem der Berg und seit einiger Zeit auch der Golfsport. Mittlerweile gehört er sogar zur erlesenen Gruppe der Single-Handicapper.
Ja, hallo Ralf und herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
Danke für die Einladung, ihr beiden.
Ralf, ich bin auf dich ehrlich gesagt ja eher ein bisschen zufällig gestoßen, nämlich bei einem Vortrag, den ich gehört habe. Und da hast du zu einem Thema gesprochen, das aus meiner Sicht total interessant ist, nämlich du hast darüber geredet, welche Rahmenbedingungen muss es geben, dass Menschen in Bewegung kommen und in Bewegung bleiben. Und da habe ich gedacht, warum hat mir das vorher niemand gesagt, dass es einen gibt, der dazu geforscht hat, und habe mich gefragt, wie bitte ist man oder bist du auf die Idee gekommen, dieses Thema zu erforschen?
Das war ursprünglich eine Idee, die gar nicht so viel mit dem richtigen Leben zu tun hatte, muss ich ehrlicherweise sagen. Das war anfangs eine Idee, dass ich als Psychologe und Wissenschaftler mich eben interessiert hatte für automatische Prozesse, für die Rolle von Gefühlen, von dem, was wir als Affekt bezeichnen in der Psychologie, auf Motivation und menschliches Verhalten. Und als Privatmensch eben war ich dem Sport schon immer verbunden und eben auch habe das studiert. Und so fügte sich dann eben mein gewissermaßen Labor und wissenschaftliches Interesse zusammen mit einem Feld, in dem man ganz, ganz viel darüber lernen kann, wie Motivation funktioniert. Und so bin ich dann eben bei diesem Thema gelandet, wo ich dann dachte, das ist besonders spannend, weil Leistungssport ist zwar toll, aber so alltäglich uns umgebend ist halt die Situation, dass irgendwie alle wissen, wie toll es wäre, sich zu bewerben, aber es tun so wenige. Und da kann ich mich gewissermaßen theoretisch und methodisch in meinem Labor mal so richtig austoben.
Okay. Hatte also nichts damit zu tun, dass du selber einen Bewegungsmangel bei dir verspürt hast. Wenn man dich so anschaut, hat man ja auch nicht den Eindruck, dass das jemals der Fall gewesen sein könnte.
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass ich das Glück habe, aber irgendwie ist Sport hat bei mir eben schon ganz, ganz früh angefangen. Als Kind und Jugendlicher und Erwachsene ist es immer geblieben. I'm on the sunny side, würde ich da an der Stelle sagen. Deswegen, in dem Fall passt das Psychologinnen und Psychologen-Klischee wahrscheinlich nicht. Ich wollte nicht mein eigenes Problem lösen, sondern habe vielleicht eher mit Unverständnis auf die anderen geguckt. Sport ist so geil, warum bin ich so und die anderen anders?
Wenn ich das richtig begriffen habe, ist ein Forschungsschwerpunkt von dir, dass die Gesundheitsverhaltensänderung unter Berücksichtigung des Sports. Ja, genau. Schwer auszusprechen. Jetzt sind wir ja noch fast, nicht ganz, am Anfang des Jahres. Und das ist ja immer so ein Zeitpunkt, an dem viele Menschen sagen, Mensch, ich muss jetzt im Blick auf das vergangene Jahr mein Verhalten ändern und möchte gesund mich verhalten. Welche Faktoren spielen denn da eine Rolle, die sozusagen eine erfolgreiche Verhaltensänderung zeitigen?
Lass mich voraussagen, es gibt nichts Schlimmeres als Neujahrsvorsätze. Neujahrsvorsätze sind so ein Paradefall dessen, mit dem wir uns beschäftigen. Und zwar, ich möchte das mal labeln, ein bisschen mit dem Schlagwort, das Psychologen gerne von einer Intentionsverhaltenslücke sprechen, die herrschen würde mit Blick auf Neujahrsvorsätze. Eine Intentionsverhaltenslücke, die entsteht dann, wenn man Menschen fragt, sag mal, was hast du vor, was sind deine Ziele, was sind deine Intentionen? Und man dann nachschaut, tun die das jetzt auch wirklich? Und dieses Thema der Intentionsverhaltenslücke, das bewegt die Psychologie schon seit 60 Jahren. Und mit Blick auf die Motivation für mehr Bewegung oder gar Sport treiben, ist das jetzt ein ganz zentraler Aspekt geworden, weil man eben erkannt hat, nach mittlerweile gut 20 Jahren sehr intensiver Forschung im Bereich Gesundheitsverhaltensänderung und Bewegung und Sport, dass eigentlich alle die besten Absichten haben oder jetzt in unseren Kulturkreisen eigentlich alle wissen, wie gut es wäre, sich zu bewegen, einzig sie tun es nicht. Und insofern, Neujahrsvorsätze sind genau solche Momente, in denen Menschen gerne hoch die Tassen oder das Sektglas, im nächsten Jahr wird alles anders und ich setze mir Ziele und dann schleicht sich bei manchen schon beim Anstoßen, so schleichen sich die Zweifel ein, naja, vielleicht schaffe ich es aber doch nicht und dann beginnt das ganze Drama, dass viele Neujahrsvorsätze relativ geringe Halbwertszeiten haben. Deswegen würde ich sagen, wenn du dein Gesundheitsverhalten ändern möchtest, fang auf gar keinen Fall an Silvester an. Mach dir keinen Neujahrsvorsatz, da kann man geschickter vorgehen.
Ja, Ostern ist wahrscheinlich auch kein guter Zeitpunkt. Nein, offenbar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es sozusagen also diese rationale Ebene oder kognitiv. Ich habe sozusagen einen Plan und eine Gefühlsebene, die affektive Ebene. Ja. Was ist jetzt sozusagen ausschlaggebend? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich mein Verhalten ändern will, aber keinen Plan habe, wird das ja auch nicht funktionieren. Also der Plan allein oder die Absicht allein ist offenbar erfolglos. Das habe ich verstanden. Aber es muss, also ohne Plan geht es doch eigentlich auch nicht, oder?
Das ist richtig. Also ich würde, um das mal so ein bisschen einfacher und ein bisschen metaphorisch zusammenzufassen, mal unterscheiden, sowas wie ein Teil unseres Erlebens verfolgt oder erfolgt auf recht kontrolliertem Wege. Also wir können uns ganz bewusst und rational oder rationalisierend Gedanken darüber machen, was wir tun und lassen wollen. Das ist ein Weg von, nennen wir es mal, Informationsverarbeitung. Und dann gibt es noch einen anderen Weg von Informationsverarbeitung, der kann was mit Gefühlen zu tun haben. Aber in erster Linie ist der sehr ressourcensparend, schnell, automatisch ist eigentlich so ein Wort, das wir dafür wählen. Und jetzt lässt sich psychologisch gewissermaßen trefflich darüber streiten, welcher der beiden Wege jetzt zuerst Einfluss auf das Verhalten gewinnt, was vor dem anderen kommt, ob die parallel ablaufen oder wie die zusammenarbeiten. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass wir davon ausgehen können, dass wenn immer wir uns zum Beispiel ein Ziel setzen, dann gibt es sowas wie ganz schnell und automatisch abläufende Gedanken und Gefühle, die uns in eine Richtung lenken. Und unter bestimmten Voraussetzungen können wir jetzt diese automatischen Prozesse und Gedankengefühle noch ablenken, in eine Richtung lenken oder eben auch nicht. Und bei uns ist dann eben, wenn es um Sport und Bewegung geht, ist auf Ebene dieser automatischen Prozesse dann ganz häufig das Konstrukt, so nennen wir das in der Psychologie, das wir mit Kernaffekt bezeichnen, ganz, ganz wichtig. Das ist so auch metaphorisch gesprochen so ein bisschen was so wie ein Bauchgefühl. Das heißt, bei dem Gedanken an mehr Bewegung, da kräuseln sich bei manchen die Fußnägel. Ja, das liefert von vornherein also schon so eine kleine Hürde, die man dann rational und vernünftig überkommen kann. Aber da muss man so ein bisschen tricksen. Wohingegen bei anderen der Gedanken an Sport oder sich bewegen oder Gesundheit auslöst, sowas wie, oh ja, interessiert mich. Und die haben es dann vielleicht leichter, damit rational umzugehen. Und insofern vielleicht das noch, um so die Metapher vollständig zu machen und das zu ergänzen, diese beiden Anteile von unserem Erleben, die lassen sich eigentlich ganz gut umschreiben, so dass es einen Teil in uns gibt, der versucht rational und vernünftig zu sein, und dem gegenüber steht etwas, gegen das sich Menschen eben kaum wehren können, nämlich das ist eher impulsiv und intuitiv. Und wohl denen, bei denen diese beiden Anteile von Verhalten gut zusammenpassen. Den meisten von uns geht es manchmal bei den vernünftigen Themen so, dass wir sinngemäß das Teufelchen auf der einen Seite, das Engelchen auf der anderen Seite, und jetzt müssen wir gucken, wie die miteinander auskommen.
Okay, also wir haben ja jetzt am Anfang schon gehört, was praktisch nicht geeignet ist, um wirklich in Bewegung zu kommen und auch nachhaltig oder dauerhaft in Bewegung zu bleiben. Und auf dem Vortrag, den ich von dir gehört hatte, den ich eingangs angesprochen habe, hast du ja ganz keck gesagt, ja, also ich habe das entschlüsselt. Es sind drei Faktoren, die herrschen sollten, um praktisch in Bewegung zu kommen und auch in Bewegung zu bleiben, glaube ich mich zumindest zu erinnern. Und da habe ich gedacht, na jetzt wird's interessant, jetzt mal mitschreiben. Dann kannst du einen Weg aufzeigen, den oder welche Rahmenbedingungen sollten denn vielleicht herrschen, dass man halt aus seinen Vorhaben, die man, habe ich jetzt gelernt, nicht im Januar zu oder zu Silvester zu treffen hat, dass man die auch in die Tat umsetzen kann. Kannst du da mal, da müssen wir bestimmt, das wird mit einer Antwort wahrscheinlich nicht abzudecken sein, aber vielleicht kannst du uns ja schon mal so ein bisschen hinführen in die Richtung.
Also dazu arbeite ich und Kollegen seit 20 Jahren internationalen Arbeitsgruppen und wir versuchen nach wie vor dahinter zu kommen. Also nach dem Motto, wenn ich eine Antwort hätte, würde ich uns abschaffen, obwohl das schön wäre, weil dann hat man ein gesellschaftliches Problem gelöst wahrscheinlich. Deswegen, man kann sehr lange darüber reden, aber ich meine, man kann vielleicht mal so ein paar Grundzüge in eben wesentlichen Punkten zusammenfassen. Und ein Punkt ist der, da wiederhole ich mich möglicherweise ein ganz kleines bisschen, aber es ist wirklich der wichtigste. Es gibt Menschen, die sind wirklich Disziplinmonster. Die schaffen das, dass die nüchtern und kalt kalkulierend abwägen, ich möchte das erreichen, das ist notwendig und dann mache ich dieses und jenes. Das sind aber nicht die Mehrzahl Menschen. Ja, bei den meisten Menschen müssen wir davon ausgehen, dass Verhalten eben mit Blick auf die Rationalität dahinter hin und wieder auch mal an Grenzen gerät. Dass man lieber auch mal einem Bauchgefühl folgt oder eben jetzt einer Laune nachgibt, als dass man kühl rational ist. So. Und wenn wir das anerkennen, dann kann man jetzt mit Blick auf das Thema Bewegung und Gesundheit jetzt einen ganz wichtigen Einflussfaktor herausdefinieren oder erkennt, einen wichtigen Einflussfaktor. Und das ist der, dass zum Beispiel beim Thema Sport treiben, das ist von Gefühlen begleitet. In dem Sinne, dass ich eben beispielsweise sage, in dem Augenblick, in dem ich mich bewege, reagiert mein Körper, ja, meinetwegen beginnt mein Herz schneller zu schlagen, ich könnte beginnen ein bisschen zu schwitzen. Ja, mit meinen Gedanken passiert auch irgendwas und es fühlt sich an. Ganz klassisch zum Beispiel eben, mein Beispiel für Studierende, ganz gern genannt, es gibt nichts, oder man kann davon ausgehen, dass die letzten 5 Minuten eines Marathonlaufs sich für keinen Menschen dieser Welt mehr gut anfühlen. Ja, so. Man kann genauso davon ausgehen, dass wenn Menschen jetzt nicht irgendwie schwere Knie- oder Rückenprobleme haben, wenn die einen leichten, langsamen Spaziergang machen, dann sagen die zumindest nicht, diese Art von Bewegung, die fühlt sich fürchterlich an. Und so kann man sich also überlegen, so, dass sich aktiv sein eben jetzt für Menschen anfühlt. Und dieses Anfühlen, das ist eben etwas, was in unserem Erleben, in unserem Gedächtnis eben ganz besondere Bedeutung hat und sich ganz stark auf Motivation ausübt. Also ihr könnt euch Folgendes vorstellen, wenn ich mich gewissermaßen jetzt bei Sport und Bewegung immer schlecht fühle, wenn sich das immer unangenehm anfühlt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit ganz gewaltig, dass man das weiterhin tun möchte. Und so gibt es dann eben clevere Wege, damit umzugehen, wie kann man sich jetzt einem Verhalten, das dann hin und wieder anstrengend ist, so annähern und es so in seinen Alltag einbauen, dass das, ich sag mal, überwiegend von Gefühlen begleitet ist, die einem wertvoll sind oder die sich angenehm anfühlen.
Vielleicht bin ich da noch auf dem falschen Dampfer, aber ich habe gesagt, das ist vielleicht jetzt eher so ein rationaler Weg, aber Belohnungssysteme, sich sozusagen selber selber für sich zu erfinden, setzt vielleicht voraus, dass man seine eigene Leistungsfähigkeit kennt, ja, und dann sagt, in Abhängigkeit der eigenen Leistungsfähigkeit setze ich mir Ziele, und wenn ich ein Ziel erreicht habe, gibt es eine Belohnung. Vielleicht die Tafel Schokolade. Nein, vielleicht die Flasche Wein. Nein, wenn man an Gesundheit denkt, natürlich nicht. Aber ist das sozusagen auch ein Weg, der erfolgversprechend ist? Sich sozusagen Belohnungssysteme zu auszudenken, oder was ich faszinierend finde, vielleicht noch ein Beispiel, diese Apps, eine Bekannte von uns, kann man sagen, ja, eine Kollegin, die ist begeisterte Läuferin seit einigen Jahren, hat sozusagen in sozialen Medien einen Kanal entwickelt und berichtet über ihre täglichen Laufroutinen. Ja, das sind nur 2 Kilometer, 3, 5 Kilometer, 10 Kilometer. Und dann gibt's eine App, und dann hat sie, wenn sie bestimmte Ziele erreicht hat, natürlich dann diese automatischen Belohnungssysteme, dann poppt dann irgendein, eine Medaille auf oder so. Das scheint ja auch zu funktionieren in irgendeiner Form. Also ich finde es erstaunlich, aber es funktioniert ja irgendwie. Kurz gesagt, Belohnungssysteme, gibt es da geschickte Varianten, die Menschen dazu treiben, langfristig oder mittelfristig zumindest am Ball zu bleiben?
Das spielt eine große Rolle. Allerdings muss man mit Blick auf solche Belohnungssysteme so recht differenziert auf das Phänomen blicken, um das es geht. Also beispielsweise, wenn es darum geht, im Business eine kluge Entscheidung zu treffen oder sich Dinge anzugewöhnen, dann ist jetzt es äußerst vernünftig, sich Belohnungssysteme, die eben so eher so einen rationalen, so einen gedanklich kontrollierten Wesenskern haben, genauer in Blick zu nehmen. Aber bei dem Thema Sport treiben oder in Bewegung sein oder bei dem Thema Gesundheit kommt noch was dazwischen, zwischen mich und meine Vernunft und mein gewissermaßen Erwarten, dass da eine Belohnung kommt. Und das ist unser Körper, der eben jetzt durch Bewegung beispielsweise jetzt aktiviert wird. Also unser Herz-Kreislauf-System gerät in Wallung, oder eben Muskeln bei zu viel Arbeit beginnen zu schmerzen. Und jetzt ist diese Empfindung, dass mein Körper hier mir eben auch noch Signale gibt, sehr viel näher an meinem Erleben dran, als das, was gewissermaßen kognitiv rational dort in der Zukunft ist. Ja? Und deswegen liefert, wenn wir uns über sowas Körperliches jetzt eben unterhalten, wie mein Spezialgebiet jetzt eben Bewegung und Sport, aber genauso, wenn es um das Thema Essen und damit Gesundheit beispielsweise geht, sind eben so die unmittelbaren Gefühlsempfindungen oftmals ziemlich wichtig. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass die Anzahl der Menschen, die sagen, also solche Belohnungssysteme, die sind super, oder ich kriege Likes und Credits, oder meine Uhr lobt mich, dass ich meinen Lauf in der Geschwindigkeit gemacht habe. Da gibt's jede Menge Menschen, die sagen, das ist echt super. Wenn man mal genauer hinhört, dann kriegt man aber raus, dass das ganz häufig Menschen sind, die bereits lange Zeit aktiv sind. Dass das Menschen sind, die, das würden wir bezeichnen, die bereits gelernt haben, Sport und Bewegung zu mögen. Learning to like exercise ist so eines der Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das heißt, wenn du zum Laufen gehst, als athletischer Mensch und jemand, der eben schon lange Sport treibt. So, ja. Ich wünsche es dir und du siehst so aus. Also nach dem Motto, nimm das einfach an. Ja, also wenn du zum Laufen gehst, so, und jetzt etwas zu schnell startest bei deinem Läufchen im Wald, ja, dann jagt dein Puls etwas höher nach oben, als du das vielleicht erwarten würdest oder wolltest. Aber du weißt ganz genau, dass das eben jetzt kein Herzinfarkt ist, ja, sondern dass das halt beim Sport manchmal so ist, ja. Und du weißt auch schon, dass du dich drauf freuen kannst, wenn du dann fertig bist, weil du ja genau das schaffen wolltest. Jemand, der das nicht gelernt hat, allein schon diese Form von Belohnungsaufschub, nenne ich das jetzt mal, dass es sich gewissermaßen lohnen kann, ja, das für einen gewissen Zeitraum auszuhalten, dass man da wirklich was davon hat, ja, der tut sich schwerer damit, das gut zu finden, dass es jetzt mal ganz schnell anstrengend wird. Und ich möchte mal eine Sache an der Stelle noch ergänzen, die irgendwie so eine grundlegende Einsicht von Forschung ist in den vergangenen Jahren. Wenn man sich so den Affekt, also fühlt sich etwas angenehm oder nicht angenehm an, wenn man den Affekt von Menschen, die sich bewegen oder die Sport treiben, anschaut und misst, dann hat man entdeckt, dass es einen ganz gewaltigen Effective Rebound Effekt gibt, ein Effective Rebound, der eintritt unmittelbar nach dem Sporttreiben. Nämlich, stell dir vor, du müsstest heute noch ein Belastungs-EKG beim Arzt machen. Das heißt, so eine fürchterliche Situation, wo du auf dem Fahrradergometer gesetzt wirst, ja, und dich jetzt belasten musst bis zur Erschöpfung. Da steht jemand freundlich daneben, der oder die motiviert dich, dass du wirklich so lange trittst, bis vom Rad fällst. So. Wenn ich dich vor dieser Sache frage, wie fühlst du dich jetzt? Dann sagst du vielleicht so auf einer Skala zwischen -5, ganz, ganz fürchterlich, und +5, ich fühle mich hervorragend. Dann sagst du vielleicht so +2, eigentlich noch ganz gut, aber du weißt ja, was gleich kommt. Ja, jetzt wirst du auf dein Belastungs-EKG auf Fahrradergometer gesetzt. Es wird immer anstrengender und nach hoffentlich erst 10 bis 12 Minuten fällst du völlig erschöpft vom Rad. Ja, jetzt brauchst du eine Minute, bis du wieder zu Atem kommst. Und jetzt frage ich dich so, und wie fühlst du dich jetzt? Und dann sagst du +4. Ja? Und zwar in erster Linie deswegen, weil du diesen Mist hinter dich gebracht hast. Ja? Und dieser Effective Rebound, ja, auch so gewissermaßen das Glück, es geschafft zu haben, ja, der liefert jetzt eine rechnerische Differenz zwischen 2 und 4 nach dem Motto, nach dem Sport, da geht's dir um 2 Punkte besser. Ja, und das sieht jetzt so aus, als ob also Sport ganz grundsätzlich dann den allermeisten Menschen immer Spaß macht. So hat das ist auch das, was man gemessen hat. Dummerweise hat man in den vergangenen Jahren jetzt aber eben eine Menge an Studien angehäuft, die sagen, es gibt eine Nullkorrelation, also einen Nullzusammenhang zwischen dem Gefühlszustand, den Menschen nach dem Sport berichten und weiterem Sporttreiben und Motivation, wohingegen der Zusammenhang mit dem, wie sich Menschen während des Sporttreibens berichten, fühlen und nachfolgendem Verhalten relativ hoch ist. Ja? Das heißt, um es auf den Punkt zu führen, du hast eben auch, es gibt nichts Leichteres als für ausgebildete Menschen, beispielsweise Sportlehrerinnen und Lehrer oder Trainerinnen und Trainern, dafür zu sorgen, dass du dich während 60 Minuten intensivem Spinning großartig fühlst. Ja, also nach dem Motto, tolle Musik und irgendwie die haben Spaß und das sind manchmal nette junge Menschen, die dich da motivieren und alle sagen, hippie, ja, yay, das war super. Der Muskelkater kommt am nächsten Tag. Ja, dann ist es plötzlich eben nicht mehr so vordergründig, dass das echt nützlich und vernünftig war und es war so tolle Musik, sondern dann denkst du ganz simpel, oh, war das anstrengend gestern. Ja, und dieser Effective Rebound ist dann eben so ein Ding, der ganz, ganz viel erklärt, warum es Menschen manchmal so schwer fällt und warum man sich genauer anschauen muss, wie man eben auf die Situation reagiert, dass manche Sport treiben wollen und andere nicht. Learning to like exercise. Man muss es gelernt haben, das zu mögen.
Stellt sich das irgendwann ein? Weil ich muss gerade an meine Fitnessstudio-Termine denken, wo ich halt jedes Mal, wenn ich an diesen Geräten sitze und irgendwo dran ziehe, immer nur denke, das ist so anstrengend und macht so null Spaß. Aber ich muss da ja irgendwie durch. Und ich habe jetzt gerade bei dem Ergometer-Beispiel so mitgenommen, weil du hast nicht gesagt, wie wenn man den Menschen fragt, während er da jetzt also kurz vorm Runterfallen ist vom Fahrrad. Muss ich irgendwann auch dahin kommen, dass mir selbst dieses ultra anstrengende Ziehen an diesen Gewichten auch mal Spaß macht? Oder muss ich mir gar keine Illusionen machen, dass sich das nie einstellen wird und dass ich halt eben vor dem Sport und nach dem Sport, da ich auf diese Momente gucke und das, was dazwischen passiert, dass ich das einfach über mich ergehen lasse und geschehen lasse?
Es gibt, man würde sich sportliche Aktivitäten oder zum Beispiel jetzt eben das Ziehen an Gewichten anschauen unter dem Gesichtspunkt, dass es solche Aufgaben gibt, die sind ganz, ganz leicht, mit ganz, ganz wenig Intensität, also ganz, ganz wenig Gewicht und eben die sind sehr, sehr schwer. Da schaffst du möglicherweise eben nur eine Wiederholung, dieses hohe Gewicht ziehst du nur einmal. Hochintensiv, moderat intensiv und niedrig intensiv. Und je nachdem, in welcher gewissermaßen Intensitätsdomäne du dich bewegst oder etwas machst, sind damit charakteristische Gefühlsempfindungen verbunden. Das heißt, typischerweise ist es so, dass es eben bei sehr, sehr leichter Intensität, die Menschen sagen, ja, es fühlt sich zumindest nicht sehr unangenehm an, es fühlt sich nicht unangenehm an. Bei extrem hoher Intensität ist es, boah, ist es anstrengend. Ja, und zwar universal. So, und in dieser mittleren, in dieser moderaten Intensität, da ist es spannend. Also da freuen sich dann auch Trainingswissenschaftler und Ärzte, wenn du darin trainierst. So, weil dort dann eben gewissermaßen die höchsten Fitnessgewinne, um mal ganz plakativ zu sagen, dann sich oder versprochen sind. Die können dort eintreten. So, und in dieser Domäne, also da braucht es so ein gewisses Aushalten können auch mal oder eben dieses Learning to Like Exercise. Also gewissermaßen, ich muss es lernen zu akzeptieren, dass es zumindest eben hin und wieder anstrengend wird. So, und was jetzt aber eben passiert, speziell bei Menschen, die gewissermaßen diesen Neujahrsvorsatz haben und sagen so, und ab morgen bin ich Sportlerin oder ab morgen bin ich Sportler. So, die haben so ein Bild, oftmals so irgendwie früher aus dem eigenen Sportunterricht noch, also Sport, das macht eigentlich erst Sinn, dann, wenn es auch ein bisschen anstrengend ist und dann gehen die ins Fitnessstudio und dann legen die sich Gewichte auf und dann fangen die an zu arbeiten, ja, sind hochmotiviert und gehen eben über die Anstrengung raus, ja, und es ist unangenehm und das muss so sein, jetzt werde ich fit. Ja, und an der Stelle würden wir eben dazu raten, da muss man cleverer vorgehen, nämlich bei solchen Verhaltensänderungen, da geht es gewissermaßen zunächst mal darum zu lernen, dass man sich für etwas Zeit nehmen kann, für das man zum Beispiel geglaubt hat, noch vor Silvester, dass man dafür keine Zeit hat. Also wir alle haben volle Terminkalender. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe gar keine Zeit für Sport, dann ist es nicht billige Ausrede, sondern das ist zunächst mal eben Realität. So erleben die Menschen das. Ich habe wirklich wenig Zeit. So. Und deswegen würden wir eben dann dazu raten, dass wir sagen, so, du nimmst dir jetzt zuerst mal vor, dass du eben so viel Zeit, wie du hast und wenn es nur 10 Minuten für einen Spaziergang sind, ja, die trägst du dir jetzt ein, die planst du dich ein, so, und die wendest du jetzt mal auf für extra Bewegung. Und dann bleiben wir zuerst mal auf der sicheren Seite. Und die sichere Seite ist, wir sorgen dafür, dass es sich nicht fürchterlich anfühlt. Ja. Und dann erst, wenn du gelernt hast, es geht manchmal schnell, dass Menschen merken so, hups, also jetzt irgendwie 3-mal in der Woche 10 Minuten irgendwie zu Fuß nach dem Mittagessen, bevor ich in die Nachmittagsarbeit reinstarte, das ist ja ganz einfach. Ja, das kriege ich hin. So. Und wenn die Leute das gewissermaßen gelernt haben, dann kann man sich so Schritt für Schritt in die Richtung annähern, dass man diese Zeit jetzt sinnvoll füllt. Ja, und wenn man das mit Bedacht tut und nicht sofort in den Bereich reingeht, in den es wirklich anstrengend wird, ja, dann kann man die Menschen ranführen, dass eben jetzt, und wir hatten vorher gerade darüber gesprochen, dass das sich eben lohnen kann, dass so ein bisschen Anstrengung dann, wenn man die aushält, tatsächlich auch so ein Gefühl lassen kann wie, oh, ich bin zwar ein bisschen müde jetzt, aber ich habe dein Ziel gesetzt, ich habe es geschafft, ich glaube es ja selber nicht, das war gut, vielleicht wiederhole ich das.
Sorry. Wenn ich jetzt an die Anbieterseite mal denke, ja, und sage, Mensch, da sind jetzt beispielsweise Golfvereine oder andere, die sozusagen Dienstleistungssport anbieten. Und die Erkenntnis da ist, dass das affektive Erleben sozusagen im Grunde fundamental wichtig ist, um Menschen nicht zum Sport zu bringen, aber sie zumindest dabei, damit sie vertraut zu machen und sie dann sozusagen als Kunde zu halten. Gibt es denn, das ist natürlich jetzt wiederum die rationale Perspektive, sozusagen die Emotionen zu steuern quasi, ja, oder Maßnahmen zu ergreifen, um das positive Erlebnis beim Einzelnen sozusagen hervorzurufen. Gibt es da Möglichkeiten oder Strategien von Anbieterseite, das Erleben des Einzelnen oder der Einzelnen zu einem fulminant schönen Erlebnis zu machen?
Also das gibt es. Das gibt es. Also zumindest bilden wir die Fachleute für solche Themen. Das sind eben angehende Sportlehrerinnen und Sportlehrer oder Therapeuten, Bewegungstherapeuten, bilden wir in diese Richtung aus. Die Frage ist, in welchen Settings das nachher stattfinden kann. Also wir würden beispielsweise jetzt unsere jungen Menschen an der Universität ausbilden, darauf zu achten und sich also mal einen rückzuversichern, eben während der Sportstunde oder während der Bewegung häufiger mal nachzufragen, so, wie geht's dir gerade damit? Ja, und das gewissermaßen nicht auf nach dem Sport zu verschieben. Ja, es gibt jetzt aber auch Situationen, so, und du hattest so ein bisschen nach Anbietern gefragt. Da ist das manchmal gar nicht so wichtig und so erlaubt mir so diese spitze Bemerkung oder so eine Beobachtung aus den letzten 20 Jahren so in diesem Thema, wenn beispielsweise jetzt ein Anbieter in einem kommerziellen Fitnessstudio, wenn der jetzt darauf aus wäre, dass alle Menschen wirklich regelmäßig zum Sport treiben kommen, dann müsste der seinen Laden zumachen, weil da so viele Menschen drin wären, dass das überhaupt gar nicht, dass es gar nicht funktioniert. Dem ist es ganz recht, wenn Menschen Mitgliedschaften machen, ja, und dann eher selten trainieren. Ja, und insofern könnte man natürlich sagen, ja, jetzt in so einem Fitnessstudio, wenn ich das jetzt optimieren wollte, ja, dann würde ich dort jetzt eben gut ausgebildete Trainer dann auf die Platte bringen, ja, zur Betreuung meiner Mitglieder. Und ich würde jetzt die Mitglieder eben, weil das was sehr Individuelles ist, dann gewissermaßen fast schon einzeln an die Hand nehmen und die beispielsweise eben immer mal wieder fragen, so, Ist das wirklich jetzt ausreichend Gewicht oder eher schlimmer, ist das jetzt nicht vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht? Ja, und würde die dann eben Stück für Stück begleiten. Dann hätte ich als Verhaltensänderer gewissermaßen genau den Zustand, wo ich sage, so muss man es machen. Ob das jetzt den geschäftlichen Interessen dient, ist wieder dahingestellt. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu ganz kurz, dieses Individuelle, das ist halt bei dem Thema Sport und Bewegung deswegen so wichtig, weil gewissermaßen jetzt die Intensitäten, die wir uns zumuten, hoch individuell sind, die sind gekoppelt an Fitnesszustand. Ja, also für uns ist es leicht, kurz mal irgendwie 5 Stufen nach oben zu rennen. Das macht gar nichts mit uns, weil wir Sport lieben und viel Sport treiben. Aber eine Person, die eben jahrelang nichts gemacht hat oder ein paar Kilo mehr mit sich trägt, als er oder sie das gerne haben will, da ist genau die gleiche Last jetzt eben schon viel, viel intensiver. Und insofern eben muss man, wenn es wirklich um Verhaltensänderungen dort geht, dort sich schon die einzelnen Fälle etwas genauer vornehmen.
Mhm. Ich habe auch deshalb gefragt, weil es Studien gibt, neueste und ältere Studien, die immer wieder bestätigen, dass es jetzt beim Golfsport offenbar so ist, dass Menschen, die damit anfangen, nicht dabei bleiben, weil der erste Grund die Erfolglosigkeit sozusagen gespürt wird. Ja? Und dann ist die Frage, was kann man als Anbieter jetzt tun, wenn man neue Golfspieler akquirieren will, die offenbar regelmäßig an dieser Erfolgserwartung scheitern. Wie kann man denen das Gefühl geben, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass sie erfolgreich sind und vielleicht ein positives Erlebnis haben? Das ist bei komplexen Sportarten wie Stabhochsprung und Golf vielleicht ein bisschen schwieriger, ja, als beim Kegeln. Also ich will jetzt den Kegelbrüdern und Schwestern nicht zu nahe treten, aber vielleicht ist das einfacher. Also das muss man vielleicht auch berücksichtigen, ja. Aber
so, lass uns das mal so ein bisschen analysieren. Wie ist das dann bei dem Thema Golf? Also, wir haben es beim Golf in erster Linie mal oder von außen betrachtet mit einer Gangbelastung zu tun. Also da wird nicht gerannt, ja, sondern was die gewissermaßen die Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems anbelangt, dort bleibt das sicherlich im eher niedrig intensiven Bereich. Ja, es dauert dann zwar lange, ja, also auch dazu braucht es Fitness, aber es ist niedrig intensiv. Das sind eigentlich so mit Blick auf, wie erlebt man diese Intensität von Bewegung, allerbeste Voraussetzungen. Ja, die allermeisten Menschen, wie gesagt, wenn sie jetzt nicht orthopädische Schwierigkeiten haben oder ähnliches, die erleben dieses Gehen zunächst mal als etwas, was sich gut anfühlt. Wenn da nicht der Schläger. Richtig. Dieses verflixte Gerät, das man dazu jetzt noch hat. So. Das überlagert jetzt gewissermaßen nicht meine Gefühlsempfindungen, sondern eher das, was dann als Emotion bezeichnet ist. Also nachdem meine Gefühlsempfindung ist so, wie fühlt sich das jetzt gerade bei mir an? Und Emotionen, das sind Gefühlsäußerungen, die eine Ursache haben, die deutlich intensiver sind, beispielsweise eben dann so, ja, ich fühle mich gerade irgendwie ganz gut, ich merke, dass das geht, das ist nicht zu anstrengend, aber dieser verflixte Ball, jetzt habe ich ihn schon wieder nicht getroffen und du hast mich hier gestört. Ja, und eigentlich kann ich es besser. Da entstehen Emotionen und gewissermaßen etwas, was sich da jetzt darüber legt. So. Und jetzt kann man sich fragen, also, weshalb kommen dann diese Emotionen zustande? Weshalb legt sich da was drüber? Es hat nichts mit der Bewegung zu tun, sondern das hat was mit den Erwartungen zu tun, oder wir würden jetzt sagen, mit den Motiven vielleicht, weshalb diese Person zum Beispiel eben Golf spielt. Ja. Und wenn Personen anfangen, Golf zu spielen und sich dann vorstellen, so, dass man das schließlich können muss oder eben Erwartungen an die eigenen motorischen Kompetenzen haben, die halt einfach nicht zu den motorisch riesigen Anforderungen passen, die sich manchmal beim Golf dort stellen, ja, dann werden sie eher negative Emotionen haben. Aber zum Glück, viele Golferinnen und Golfer, die gehen ja nicht allein deswegen auf den Platz, weil sie jetzt einen möglichst niedrigen Score spielen wollen. Golf bietet ja mehr. Golf bietet einem auch die Möglichkeit, mit Freunden zusammen zu sein. Golf bietet einem die Möglichkeit, einfach, ich sag mal, mit Ball und Schläger spazieren zu gehen. Golf kann einem die Möglichkeit bieten, eben jetzt mit sich alleine zu sein, ja, oder mit anderen was zu machen. Und an der Stelle zu sensibilisieren und das auch gewissermaßen vor Augen zu haben, dass Leistung, Wettkampfscore gewissermaßen nicht das Einzige ist, was wichtig ist, sondern es auch noch andere Ziele, die es zu folgen gibt, die können einem eine ganze Menge von diesen Emotionen, die eher stören, dann und der Enttäuschung dort ersparen. Und insofern sollten vielleicht Golfclubs oder Menschen, die sich dafür interessieren, dass andere auch diese tolle Sportart mal ausprobieren, nicht zu sehr fokussieren auf dieses Technische und technische Notwendige dahinter. Du musst es erst lernen, damit du Spaß haben kannst. Im Gegenteil, die tollste Sportart der Welt ist es deswegen, weil du im Prinzip morgen anfangen kannst und dieses Spiel spielen kannst. Du brauchst halt ein paar Schläge mehr, ja, aber du kannst morgen anfangen.
Eine Brandrede für Golf, ja, war gar nicht geplant. Man merkt ja das an. Aber es ist ja wirklich so, dass, danke für die Beschreibung, das ist eine Dekodierung, muss ich sagen, von dem, was wir alle, auch die wir nun schon länger im Golf unterwegs sind, instinktiv so fühlen. Aber es ist ja wirklich so, dass wenn man dauerhaft das nicht hinbekommt, dass der Ball irgendwie so halbwegs dahin fliegt, wie er soll, und man einfach merkt, ich kann das einfach nicht, dann wird es wahrscheinlich dauerhaft schon schwer sein, dabei zu bleiben bei etwas, was man einfach nicht kann und was einem keinen Spaß macht. Dann wird man wahrscheinlich zurückkehren zu dem Spaziergang und sagen, den kann ich, der tut mir gut, ja, dann laufe ich 4 Stunden. Aber so die Bewegungskompetenz aufbauen ist natürlich sicherlich auch für diese ganz konkrete Sportart oder Stabhochsprung auch ein sehr schönes Beispiel, wo man wahrscheinlich dann auch ein bisschen dranbleiben muss, um da auch irgendwann, nicht immer, aber doch auch punktuell mal ein Erfolgserlebnis zu haben.
Ja, und da ist es aus meiner Sicht aber wichtig, das ist beim Golf so und das ist eigentlich bei ganz vielen anderen Sportarten oder Bewegungsaktivitätsformen im Freizeit- oder im freizeitorientierten oder gesundheitsorientierten Bereich auch so. Golf ist ein Spiel. Und Spiele und Sportarten, die entstehen dadurch, dass es Regelwerke gibt. Ja, also nach dem Motto, beim Golf ist es halt so, dass man den Ball nicht in die Hand nehmen und ins Loch legen darf, sondern man soll den mit diesem Schläger da rein bewegen. So, das ist die Regel. Der Schiedsrichter raus. Ja, also nach dem Motto, Regeln lassen Spiele und Sport überhaupt erst entstehen. Ja, so. Und jetzt können Regeln aber manchmal eben auch hinderlich sein. Ja, nämlich eben, Regeln machen Dinge manchmal auch kompliziert oder eben schwierig. Und jetzt in einer Sportart wie Golf, die gewissermaßen ihrer historischen Entwicklung nach sich jetzt über solche Dinge wie nicht nur Regeln, sondern auch Etikette oder das macht man so definiert. Ja, da bietet es manchmal auch ein Korsett, das einfach wenig anfängerfreundlich ist. Also wenn ich bei einem Platzreifekurs Menschen vermittle, dass es bei diesem Spiel darauf ankommt, mit möglichst wenigen Schlägen da vorne zu sein, dann erkläre ich denen zwar noch, dass es ein Handicap-System gibt, aber Golf spielt man eben so. Und dann gerate ich noch in einen Flight oder auf einen Platz, bei dem das jetzt so gespielt werden soll, dann ist das der Umstand, dass man es eben noch nicht so gut kann, echt frustrierend. Aber es gibt so viele andere schöne Spiele, die man mit seinen Freunden auch spielen kann, die eben vielleicht dem motorischen Fertigkeiten nach auf einem ähnlichen Level sind wie ich, ja, wo man sich auf ganz andere Dinge vereinbaren kann. Und ob das jetzt irgendein Scramble ist oder ob man ganz simpel sagt, weißt du was, dann trage ich meinen Ball jetzt halt mal davor, ja, und wir im Flight klären das so, dass ich jetzt das machen darf, dann wird dieses Spiel plötzlich eben auch unabhängiger von dem, was ich da schon kann. Und deswegen stoßen manchmal dann eben auch Menschen deswegen an ihre Grenzen, weil sie sich gewissermaßen nicht trauen oder das Gefühl haben, so, sie dürfen sich nicht trauen, jetzt Dinge halt auch mal anders zu machen, als das die Sportveteranen vor 80 Jahren in die Regelbücher reingeschrieben haben.
Genau, Regelwerk mal kurz außer Kraft setzen hilft wirklich sehr. Das muss man wirklich sagen. Wenn man von Anfang an strikt nach den Regeln spielt, wird schwer. Aber wenn man sagt, wir setzen die außer Kraft und machen das und das, dann hat man alle Möglichkeiten, wirklich viel Spaß da draußen zu haben.
Differenzierter Blick da drauf. Also es ist schon wichtig, dass es bestimmte Regeln gibt. So, aber wichtiger, damit sowas wie Sport oder Spiele entstehen, ist, dass Regeln einen Sinn haben. Ja, also der hinterstehende Sinn ist wichtig. Und der Sinn vieler Regeln, so, der ist das, wonach ich mich richten soll. Das heißt, wenn der Sinn unseres Spiels jetzt darin besteht, wer gewinnt, ja, und es ist uns der Leistungsvergleich wichtig, so, dann ist ein Regeln außer Kraft setzen keine gute Strategie. Das hilft nichts. Ja, aber wenn man versteht, so, dass der Sinn einer Regel beispielsweise eben einfach nur darin liegt, jetzt dafür zu sorgen, dass das Spiel gewissermaßen flüssig über den Platz läuft. Oder andere Regeln, die eher dafür sorgen, dass unsere Leistung vergleichbar wird. Ja, dann kann man eben sagen, das lasse ich jetzt mal außer Acht und gestalte mir die Regeln so, dass die dem Sinn noch gerecht werden.
Ich würde gerne noch einmal kurz vom, also sehr interessant, vom Golf weg, sondern zu gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen vielleicht mal kommen. Wir haben, glaube ich, gestern darüber gesprochen und gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich, oder haben wir eigentlich optimale gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen, wenn ich jetzt an die Arbeitswelt denke und beispielsweise die Realität des Homeoffice. Ja, vor einiger Zeit musste ich mich ins Büro bewegen. Ja, da hatte ich dann die Wahl zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem E-Roller, mit dem Auto und so weiter. Also zumindest eine Bewegungsverpflichtung, ja, von A nach B zu kommen. Jetzt bin ich relativ häufig im Homeoffice, habe eine tolle Kaffeemaschine, das macht alles Spaß, aber ich sitze halt relativ viel rum. Und das, was du vorhin angesprochen hast, dieser Zeitfaktor, sich sozusagen zu implementieren, irgendein Zeitfenster in den Tag, um sich zu bewegen, das fällt doch schwer. Genau, die Frage, wahrscheinlich müsste unsere Gesellschaft ja daran interessiert sein, eine gewisse Gesundheit für alle herzustellen. Auch das hat verschiedene Dimensionen. Wenn ich daran denke, Langlebigkeit, vielleicht das Thema, wenn Menschen immer länger leben, schlägt das natürlich auch aufs Gesundheitssystem. Das ist vielleicht dann der negative Aspekt, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch wieder Gesundheitskosten sparen, egal. Sind die deiner Ansicht nach gesellschaftspolitischen oder gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geeignet, um tatsächlich Bewegung für den Einzelnen herzustellen sind die da oder gibt es da Verbesserungspotenziale möglicherweise?
Wir sind gefordert gesellschaftlich an diesem Punkt. Denn gewissermaßen die Veränderungen in Arbeitsalltäglichem, so, die in den vergangenen 5 Jahren auch nochmal durch diesen Booster in derlei Hinsicht Corona, Pandemiejahre, dort eingetreten ist. Die Veränderungen sind rasant und drastisch. Ja, Social Media, Homeoffice, vielleicht auch ein verändertes Bewusstsein über die Wertigkeit von Work-Life-Balance. Ist es was Gutes? Ist es was Schlechtes? Machen wir zu viel davon? Haben wir das vernachlässigt? Was ist sinnvoll? Das sind ja alles so gesellschaftliche Dimensionen, die dann irgendwie ganz, ganz schnell wichtig werden. Da gilt es, einen Weg zu finden, wie man mit dieser veränderten neuen Situation umgehen kann. Ich gebe mal ein Beispiel dafür, das im Augenblick viel besungen und sehr kontrovers diskutiert ist. Nämlich Smartphone-Epidemie, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unsere Kinder, die hängen nur noch am Bildschirm. Die werden jetzt alle dick. Die können sich nicht mehr bewegen. Viel zu wenig Bewegung. So. Gucken wir mal ein bisschen auf die Daten. Die aktuellen Daten dazu, die zeigen, dass das tatsächlich gar nicht so schlimm ist. Die zeigen tatsächlich jetzt, dass eben viel Bildschirmzeit nicht notwendigerweise mit weniger Bewegung einhergeht. Das ist schockierend für uns Menschen aus dem letzten Jahrhundert, ja, weil das doch nicht geht so ständig. So, wir haben es doch auch geschafft ohne und wir waren viel mehr draußen. Früher war alles besser. Ja. Faktisch ist das nicht so. Ja. Es gibt Gruppen von Kindern und Jugendlichen, so, da nimmt das eine oder nimmt das Thema Bildschirmzeit überhand. Ja, und da muss man gucken, wie mit umgehen. Vielen Jugendlichen gelingt das aber erstaunlicherweise sehr, sehr gut, das zusammenzubringen. Ja. Und das ist so ein spannender Prozess, wo man jetzt eben gerade schauen kann. Es gibt eine veränderte Lebensrealität, auch für uns Berufstätigen jetzt. Und wie adressiert man die, wenn beispielsweise eben jetzt der klassische Sportverein, der einen eben für sein Sporttreiben terminlich bindet, auf abends 18 Uhr Donnerstag, da ist Training, kollidiert mit einer Arbeitsrealität, bei der Menschen am Donnerstagmittag vielleicht gesagt haben, so, ich nutze jetzt die Chance, etwas für meine Frau zu erledigen, denn ich kann heute Abend arbeiten, dann kollidiert das. Ja, dann muss man sich neu überlegen, wie man gewissermaßen jetzt auch Arbeitswelt arrangieren könnte, dass man die Dinge, die Einzelteile dort zusammenbringt. Und aus meiner persönlichen Sicht ist das ein Aushandlungsprozess, der gewissermaßen jetzt nicht klug überlegt und politisch organisiert werden kann, sondern bei dem man mit etwas Geduld auch darauf vertrauen sollte, mal zu schauen, wo finden wir denn Menschen oder Sektoren, bei denen die Dinge gut funktionieren, die da gute Ideen haben, wie man das hinbekommt. Und dann wird offensichtlich werden, was funktioniert.
Also ich bin jetzt kein Freund von planwirtschaftlichem Vorgehen. Glaube ich. Sozusagen, das will ich gar nicht meinen. Ich glaube aber, mal gehört zu haben, ohne das jetzt sozusagen verifizieren zu können, dass beispielsweise in Schweden Sport oder Mitgliedschaften in Sportvereinen tatsächlich vom Gesundheitsministerium subventioniert wurden. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch der Fall ist. Ja, also jetzt nochmal als Idee, ob es Schweden ist oder nicht. Aber dass es ja schon mögliche politische Eingriffe gäbe, die sozusagen bessere Rahmenbedingungen, das ist jetzt ja manchmal sind es die Arbeitgeber, die sagen, ach ja, wir haben hier, was weiß ich, Jobrat oder bestimmte Sportangebote. Das heißt, da erweitert sich irgendwie ein Bewusstsein und Systeme, die vorher verschlossen waren für Bewegungsangebote, öffnen sich. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Bewegung. Aber es gäbe ja sicherlich auch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Subventionierung, also eine staatliche Subventionierung von Vereinsmitgliedschaften oder Sportangeboten. Ja. Da finde ich, könnte ein bisschen was getan werden. Vielleicht ist meine Einschätzung noch nicht ganz richtig, aber wie siehst du das?
Deine Einschätzung ist völlig richtig. Es gibt auch sowas Ähnliches zumindest in Deutschland. Also in Deutschland sind die gesetzlichen Krankenkassen dazu verpflichtet, einen bestimmten Anteil an Geld zu investieren in Prävention. Das heißt, die Krankenkassen, die schauen sich jetzt an, ob bestimmte Sportangebote, ob die jetzt aus dem öffentlichen oder kommerziellen Sektor kommen, es spielt kaum eine Rolle. Die schauen sich an, ob jetzt bestimmte Sport- oder Bewegungsangebote präventiven Wert haben und nützlich sind. Ja, und dann kann entschieden werden, dass beispielsweise jetzt eben die Teilnahme an diesem Kurs jetzt dir gewissermaßen Präventions Punkte liefert. Das ist ein recht ähnliches System. Golf ist, glaube ich, jetzt in den vergangenen Jahren etwas aktiver geworden, um sich gewissermaßen dort zu positionieren und zu zeigen, dass eben jetzt die Sportart Golf dort Potenziale hat, sich entsprechend dort akkreditieren zu lassen, um es mal so zu nennen. Also solche Dinge gibt's durchaus. Es gibt ganz, ganz tolle moderne Unternehmen. New Work war auch schon ein Thema von euch, die dort Lösungsansätze implementiert haben, die mit ähnlichen Ideen funktionieren. Aus meiner Sicht gibt es aber eben einen ganz entscheidenden Punkt, an dem man viel vordringlicher ran müsste. Und dieser entscheidende Punkt ist der folgende, nämlich es gibt eine Phase im Leben, in der fast alle Menschen in Deutschland gezwungen werden, Sport zu treiben. Und das ist der Sportunterricht in der Schule. Ja. Wenn wir jetzt auf die Zahlen gucken, repräsentative Umfragen und Studien in Deutschland, die zeigen, dass die Anzahl der Personen, die sich entscheiden nach Abschluss ihrer Schulzeit eben eher Abstand vom Sport zu nehmen, dass wir da ganz viele verlieren. Wir erreichen mit Sportunterricht in der Schule auch ganz viel Gutes, aber da gibt es noch so viel mehr Möglichkeiten, Potenziale zu heben und gewissermaßen eine Weiche zu stellen, die dann, wenn sie auf veränderte politische Vorgaben in der Arbeitswelt trifft, noch viel größere Schätze heben lässt, als es sonst möglich wäre.
Ja, es teilt auch so ein bisschen, so meine Beobachtung, dass Gesunderhaltung, also jetzt auch nach der Schule beispielsweise, so als Bestandteil meines modernen Lebens halt eher bei denen angesiedelt ist, die es sich auch leisten können, ja, und die finanziellen Möglichkeiten haben, während die vielleicht wirklich auch einfach gar nicht die Möglichkeit haben, eine Vereinsmitgliedschaft für die Kinder oder Jugendlichen einzugehen, dass sie dann schnell abgehängt werden und das immer mehr so zum, na, ich will nicht sagen Luxusgut wird, aber Bewegung und Sport, also teilt auch irgendwann die Gesellschaft, ja.
Das ist ein Thema, das man unter dem Begriff so soziale Ungleichheit auch intensiv untersucht hat. Das wäre ein eigener Podcast an der Stelle, um darauf nochmal einzugehen. Also ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst an der Stelle.
Jetzt hast du ja vorhin zu meinem Erstaunen die Adipositas-Epidemie als Fake News quasi entlarvt. Nein, aber das ist sozusagen eine andere oder eine differenziertere Einschätzung zu dem Thema gibt, weil offenbar das nicht so dramatisch ist, wie es in den Medien verkauft wird. Oder habe ich das falsch verstanden?
Das hast du falsch verstanden. Oder nee, andersrum. Da habe ich mich dann vielleicht unsauber ausgedrückt. Also das Thema Adipositas oder sagen wir mal Übergewicht, das ist das neutralere Wort. Das ist eines, welches uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen wird. Also all diejenigen beschäftigen wird, die beispielsweise dann für Gesundheit, Krankheit, Prävention, Rehabilitation bezahlen müssen. Ja, und auch was die individuelle Belastung der Menschen anbelangt. Also unsere moderne Arbeitswelt macht es uns nicht immer leicht, Übergewicht zu vermeiden. Ja. Und es gibt einen gehörigen auch noch genetischen Faktor. Also manche haben es leichter als andere, das zu vermeiden. Und insofern, das ist ein gewaltiges Thema. Allerdings eben, ich warne davor, gewissermaßen das so sehr zu hypen, dass damit eher das Gegenteil erreicht werden könnte. Zumal, vielleicht auch zu dem, was du gerade eben nochmal gesagt hast, so, das klingt jetzt seltsam, aber lass es mich pointieren. Gesundheit sollte nicht der Grund sein, weshalb Menschen Sport treiben oder sich bewegen. Ja. Gesundheit ist was schrecklich Rationales. Also stellt euch mal einen Extremen vor. Stellt euch mal vor, ihr habt ein 15-jähriges Mädchen oder einen 15-jährigen Jungen für euch und ihr sagt dem, du musst dich jetzt richtig anstrengen beim Sporttreiben und Sportverein gehen, denn wenn du jetzt regelmäßig Sport treibst, zweimal die Woche, dann wirst du vielleicht, wenn du 80 Jahre alt bist, keinen Krebs kriegen und lebst 2 Jahre länger. Ja, das ist echt motivationspsychologisch, das ist ein Desaster. Ja, Gesundheit ist etwas, was sich als Gewinn einstellt, wenn ich Sport treibe. Und zwar in der einen Dimension körperlich, was Fitness anbelangt, in der anderen aber zum Beispiel sozial, ich treffe dort Menschen. Oder eben ganz individuell, ich verbringe dann Zeit mit etwas, was mir Freude macht. Gesundheit kommt dann nebenher, aber ist kein gutes, explizites Ziel und nicht die beste Begründung dafür, dass Menschen ihr Verhalten ändern.
Ich habe noch zwei kleine Fragen tatsächlich, die in vielleicht zwei unterschiedliche Richtungen zielen. Das, was ich hier und da tatsächlich sozusagen noch als Diskurs mitbekomme, so aus der Medienlandschaft, ist die mentale Gesundheitskrise. Damit ist offenbar gemeint, dass sozusagen Depressionen, vielleicht ist auch schwer einzuschätzen, ist das eher so eine Mode. Ich weiß nicht, jeder Zweite hat dann plötzlich Depressionen. Kann Bewegung dieser Erscheinung oder diesem Phänomen in irgendeiner Form Linderung verschaffen? Ja, also das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe.
Ja, das ist einer der international ganz, ganz heiß verhandelten Forschungsthemen im Augenblick und da ist richtig Bewegung in diesem Feld drin. Ich glaube, man kann die aktuelle Evidenzlage dazu wie folgt zusammenfassen. Man darf nicht überbewerten an der Stelle, also sowas wie Poly-Pill-Exercise, Exercise as Medicine, Exercise heilt gewissermaßen alles. Das ist nicht so. Ja, also nach dem Motto, Bewegung und Sport ersetzen nicht eine Therapie bei zumindest eben schlimm ausgeprägten Depressionen beispielsweise. Aber es scheint systematisch unterschätzt worden zu sein in den vergangenen Jahren, weil gewissermaßen unsere wissenschaftlichen Designs suboptimal waren. Es scheint unterschätzt worden zu sein, wie groß Sport und Bewegung als adjuvantes Therapieelement ist. Also nach dem Motto, Therapie begleitend ist sowas wie eine stimmungsaufhellende Wirkung von Bewegung eben robust nachweisbar. Oder es gibt ganz, ganz interessante, große epidemiologische Studien, die zeigen, dass wenn man ein Leben lang aktiv ist oder wenn man in Aktivität oder vielleicht sogar sportliches Training einsteigt, dass das großen präventiven Wert auf die spätere Ausprägung von psychischen Schwierigkeiten hat. Also nach dem Motto, da bewegt sich im Augenblick sehr viel und wenn man die Zahlen richtig deutet oder ich deute sie so oder würde sie so zusammenfassen, wir werden in den nächsten 10 Jahren mehr und mehr uns davon überzeugen lassen können, dass schon ein regelmäßiges sich bewegen, das muss nicht mal intensiver Sport treibt, aber tatsächlich eine wertvolle Ressource zur Vermeidung vor allem psychischer Schwierigkeiten ist.
Okay. Und dann noch eine Frage. Du hast vorhin relativ ausführlich darüber gesprochen, dass sozusagen das individuelle Erleben während des Sporttreibens wichtig ist, das positive Erlebnis hergestellt werden und das einen Einfluss darauf hat, ob ich jetzt sozusagen am Ball bleibe beispielsweise oder nicht und dass diese kognitive Seite oder die rationale Seite, mir Ziele zu stecken und so weiter, nicht so entscheidend ist. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also ist es möglich, während des Sporttreibens oder ein Setting so aufzubauen, dass ich während des Sporttreibens tatsächlich positive Emotionen habe? Also wie kann ich sie vielleicht selber herstellen? Also als Anleitung quasi, ne? Also wie, dass dieses Phänomen ist schön, wie es ist, aber wenn ich jetzt das umsetzen möchte für mich, setzt es ja voraus, dass ich mir meiner Emotionen bewusst bin, ja, und weiß, was tut mir gut, dass ich vielleicht auch die rationale Seite, ähnlich wie du es beschrieben hast beim Golfsport, da gibt es differenzierte Erlebniswelten sozusagen, die dazugehören, das Naturerlebnis, der Rasen, auf dem ich wandere und so weiter. Dazu gehört die kontinuierliche, moderate Bewegung und vielleicht die Technik. Und wenn ich jetzt mich auf bestimmte Bereiche, die mir vielleicht wichtig sind im positiven Erleben, konzentriere, wird mir das helfen. Also so würde ich das verstehen. Wie kann ich da vorgehen, dass ich sozusagen wirklich einen gutes Erlebnis beim Sport habe. Also ich merke es bei mir selber, dass die technische Seite manchmal einfach im Vordergrund steht und das Ergebnis und ich frustriert bin und trotzdem irgendwie am Ball bleibe. Ich weiß nicht warum, das ist vielleicht eine andere psychologische Dimension, masochistischer Art. Aber das würde mir und vielleicht auch anderen helfen, wenn es da eine Vorgehensweise gäbe.
Ja. Also diese kognitiv-rationale Sichtweise auf die Dinge, die ist wichtig, weil die bringt dich gewissermaßen jetzt an den Start. Also nach dem Motto, Ziele und Pläne zu haben, das hilft einem jetzt dabei, so gewissermaßen die bildlich gesprochen Turnhosen anzuziehen und jetzt geht's an den Start. So. Dann eben werden die Erlebnisse wichtig, ja, die dann während des Sporttreibens entstehen. So. Und wenn man jetzt bei dem Beispiel Golf bleiben als ein einfaches, dann besteht gewissermaßen wenig Gefahr, dass jetzt eine körperliche Überlastung oder Schmerzen dazu beitragen, dass du dich schlecht fühlst. Das heißt, dass es eher mal ätzend ist beim Golfspielen, das findet in erster Linie in deinem Kopf statt. Das ist nämlich eben gewissermaßen der Abgleich zwischen meinen Erwartungen und dem, was da mit dem Ball passiert. Ja. Jetzt hast du als jemand, wir alle, es hört nie auf, imperfekter Golfer zu sein. Es geht, also egal, wo wir uns befinden, so unsere Erwartungen sind meistens höher als das, wo der Ball eben nachher liegt. Ja, also wir können auf diese so gedacht nicht beeinflussen, wo der Ball liegen wird beim nächsten Mal. Aber auf was wir massiv Einfluss haben, sind unsere Erwartungen. Ja. Und insofern, also wie reduziere ich dann während des Sporttreibens zum Beispiel Golf, wie reduziere ich diese Momente, bei denen mich diese verflixte Sportart anfuchst? Ja, die reduziere ich dadurch, indem ich mir vor dem oder am Anfang Anti-1 oder vorher gewissermaßen ein bisschen bessere Gedanken oder versuche mich ein bisschen realistischer darauf einzustellen, was passieren kann und was passieren wird. Und jetzt kommt der schwierige Teil, nämlich eben Emotionen haben die ungünstige Eigenschaft, dass sie uns manchmal davontragen. Ja, dass man dann eben in den richtigen Momenten merkt, so Stopp, Bogey an diesem Loch, das ist ganz normal. Eigentlich ist es sogar ein ziemlich guter Score hier. Ja, und was einem dabei helfen kann, sind Freunde. Und da spreche ich jetzt von echten Freunden, nicht die auf Gedeih und Verderb gegen dich gewinnen wollen, die freut's dann nämlich, wenn du davon gleitest. Aber stellen wir uns doch vor, such dir deinen besten Kumpel oder deine beste Freundin so und geht dort raus und vereinbare mit denen, dass sie dich jedes Mal anpieksen, wenn du wieder Erwartungen an dich hast, die mit dem, was du tatsächlich zustande bringst, einfach nicht zusammenpassen. Ich verspreche dir, dass ein solches Erwartungsmanagement, wenn es dir gelingt, deine Erfolgs- und auch Glückserlebnisse während des Sporttreibens maximiert.
Johannes, ich verspreche dir, ich übernehme diese Rolle bei deiner nächsten Runde. Wir kommen zum Ende. Wir haben heute, finde ich, in viele Ecken reingeguckt, ganz unterschiedliche Richtungen. Und traditionell, oder wir versuchen es zu einer Tradition zu machen, bitten wir am Ende unseres Podcasts immer unseren Gast für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ich zum Beispiel durchaus als vielleicht schon Sport gewöhnt, aber manche vielleicht noch, die Interesse haben, wirklich mit dem Sport auch mal nachhaltiger zu beginnen, noch um einen guten Rat, den du ihnen mit auf den Weg geben würdest. Fällt dir da was ein?
Gleichzeitig tausend und keiner. Aber ein guter Rat ist, auf Englisch fällt es mir leichter, weil es sofort so kommt, trust your feelings. Mit Blick auf Sport und Bewegung, das ist etwas, was viele Menschen genießen können. So. Und um sich diese Ressource zu schöpfen, da hilft alles kühle Nachdenken nichts, sondern man muss sich gewissermaßen trauen, in sich reinzuhorchen und einfach dem zu vertrauen, von wegen, das finde ich gut und das finde ich nicht gut. Da darf man sich nicht reinreden lassen, nicht von Experten, nicht von Medizinern und schon gar nicht von Menschen, die glauben, besser zu wissen, wie ich mich bei den Dingen fühle. Trust your feelings.
Ralf, herzlichen Dank für diese Erfahrung, für die Zeit und für das Gespräch heute. Herzlichen Dank. Ja,
vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Das war es auch schon wieder mit dem Podcast. Hau einen raus. Powered by VCG. Hoffentlich hat dir die Folge gefallen. Wir freuen uns auf dein Feedback unter podcast@vcg.de. Die VCG findest du übrigens auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.